wir machen uns bei so vielen Sachen Gedanken, die wir kaufen, sonst konsumieren, ist das gut oder schlecht und warum sollten wir das beim Essen nicht tun, weil Essen und Lebensmittel sind so ein großer Bestandteil von unserem Leben, haben eine krasse Auswirkung auf unser Sein und auf unsere Gesundheit auch und deshalb finde ich, macht es Sinn, sich zu informieren, woher kommt dieses Gemüse oder dieses Lebensmittel allgemein.
Hallo und herzlich willkommen zu Gutes Klima am Tisch, einem Podcast zu den Themen Klima und Ernährung und zu der Frage, welche Rolle wir eigentlich bei einem nachhaltigen Umgang mit unserem Planeten spielen können. Ich bin Gina Enslin und ich mache diesen Podcast zusammen mit Veganz. Und Veganz ist Experte für vegane Lebensmittel. Und ich glaube, mit veganen Lebensmitteln kennt sich auch meine heutige Gästin ganz gut aus. Bei mir ist heute Nicole Weißwange und die ist unter dem Namen Lila Karotte Nachhaltigkeitsbloggerin. Sie beschäftigt sich in ihren Beiträgen neben der veganen Küche auch schon lange mit verschiedensten Nachhaltigkeitsthemen und sie schreibt über sich selbst auf ihrem Blog: Meine Motivation ist definitiv die nächste Generation. Ich will meinen Kindern etwas vorleben und mitgeben. Und darüber sprechen wir heute. Nicole, es ist schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich.
Ich habe gerade schon ein kurzes Zitat von dir vorgelesen. Du bist natürlich bei uns im Podcast goldrichtig mit dieser Haltung. Was war denn für dich so ein Aha-Moment in deiner, in deinem Weg vielleicht zu dem, was du heute machst, zum Bloggen über Nachhaltigkeit und Klima und Ernährung?
Ja, genau. Also mich hat der Weg vom Essen, vom Feld auf den Teller oder von wo auch immer schon als Kind fasziniert eigentlich und begleitet mich somit schon eine Weile. Auf die vegane Ernährung bin ich dann aber so im Teenageralter gekommen, als ich einige gesundheitliche Probleme hatte. Und zum Thema Nachhaltigkeit bin ich dann tatsächlich vor allem durch meine Kinder gekommen.
Und wie war das? Also wie hat sich dein, ich stelle mir das schon so vor, dass sich der Blick irgendwie verändert, wenn man dann Kinder bekommt und man, also das ist ja genau das, was in diesem Zitat, was ich eben genannt habe, auch so kommt. Es ist so, okay, jetzt ist da irgendwie eine nächste Generation auf einmal am Start. Was will ich denen beibringen? Hast du da so richtig konkrete Dinge, die du sagst, hey, das sind eigentlich meine Werte oder Ziele, das will ich vermitteln an deine Kinder?
Ja, ich denke so, der klassische Weg war wirklich, als mein erstes Kind begonnen hat, am Tisch zu essen. Vorher habe ich mich natürlich schon mit der Ernährung auseinandergesetzt, aber ist ja immer auch nochmal etwas anderes, wenn man es einfach für sich selbst kocht und dann für plötzlich so einen kleinen Menschen mitkocht. Und natürlich will man als Eltern dann auch einfach das Beste für sein Kind. Und dort hat eigentlich die Reise begonnen mit Brei kochen und auch so das Thema Saisonalität und Regionalität, was ich wirklich versuche, möglichst zu leben. Und ja, genau, und das war so der Start.
Und wenn du jetzt sagst Saisonalität und Regionalität, was sind so, Ich frage immer ganz gerne nach sozusagen so Top-Tipps oder Top-Produkten oder so, um das Leute so ein bisschen auch HörerInnen vielleicht nochmal näher zu bringen, weil ich habe manchmal das Gefühl, das erscheint irgendwie schwierig. Was isst du denn zum Beispiel? Wir haben jetzt Herbst. Was esst ihr denn jetzt gerade?
Ganz viel Kürbis essen wir gerade. Wurzelgemüse, klar, jetzt bei uns ist es natürlich jetzt mit Obst etwas schwieriger. Auch der Winter, irgendwann hat man Äpfel und Birne gesehen. Auch bei den Kindern merke ich das natürlich. Und wir versuchen dort auch einen guten Mittelweg einfach zu leben. Das heißt, wir sind nicht hundertprozentig regional und saisonal. Das geht auch gar nicht. Ich denke, hier ist bei dem Weg auch wichtig, ja, dass man sich mal überlegt, wie ist das Angebot im Supermarkt, wo kann ich an saisonale Lebensmittel anknüpfen. Vielleicht besorgt man sich mal einen Saisonkalender, ist auch sehr hübsch in der Küche aufzuhängen und so in das Thema zu starten, weil bei dem Überangebot, das wir in den Supermärkten haben, ja, wissen wir oft gar nicht mehr, was hat aktuell Saison und was nicht.
Und ist das was, was du irgendwie von zu Hause mitbekommen hast oder musstest du dir das alles selber beibringen? Wie ist so deine Essenssozialisierung sozusagen gewesen?
Ja, ich habe dort das große Glück, dass ich auf dem Land aufwachsen durfte und meine Mutter einen Gemüsegarten hatte. Also haben wir dort auch viel Gemüse aus dem Garten verbraucht. Und klar gab es da auch mal das eine und andere, das nicht Saison hatte, ist ganz klar. Aber in das Thema Nachhaltigkeit bin ich dann wirklich von null aus gestartet, sage ich jetzt mal. Ja.
Und baut ihr jetzt auch noch selber Gemüse an? Also ist es sowas, was du weiter mitgenommen hast? Ich weiß nicht, wie du jetzt lebst.
Ja, wir haben auch einen Gemüsegarten, nicht so groß, wie meine Mama das hatte. Aber wir bauen dort auch Gemüse an. Aber wie es so ist, ich habe 3 Kinder und die paar Karotten und so weiter sind dann doch sehr schnell verputzt. Aber ich liebe einfach auch den Prozess vom Samen säen, Setzlinge ziehen. Das ist auch etwas Wunderschönes für mit den Kindern zu machen und das dann so gedeihen zu sehen.
Und wenn man jetzt so ein bisschen abseits guckt von dem tatsächlichen Vorgang des Essens und Kochens, geht es ja, glaube ich, auch viel darum, über solche Themen zu sprechen, gerade auch mit Kindern. Hast du da, ja, was sind so deine Erfahrungen? Wie sprecht ihr über Nachhaltigkeit, über Klima, über richtige oder ich sage mal in Anführungsstrichen richtige Ernährung? Ist das bei euch auch im Gespräch ein großes Thema? Oder sind deine Kinder noch zu klein dafür?
Also meine Kinder sind im Alter zwischen 11 und 5 Jahre und bei uns ist das tatsächlich ein sehr großes Thema, würde ich jetzt behaupten, da ich ja das auch beruflich mache. Und wir sprechen sehr viel über Ernährung, über Nachhaltigkeit, über Klima, über Tierschutz und so weiter. Und bei uns sind es tatsächlich oft Gespräche beim Mittagessen, beim Abendessen, wenn wir alle zusammen am Tisch sitzen. Und ja, die Kinder haben natürlich immer sehr viele Fragen und ich finde das auch gut, gerade das Thema Tierschutz, dass man das aber auch kindgerecht verpackt und ja auch versucht, wirklich so auf einer kindgerechten Ebene zu besprechen.
Begegnen dir dann nicht auch manchmal Fragen, die schwierig, also auch für dich schwierig zu beantworten sind?
Ja, klar, immer wieder. Und gerade im Thema Nachhaltigkeit ist es ja zum Teil einfach auch sehr komplex. Und aber es gibt auch Themen, da weiß ich keine Antwort drauf. Und dann versuchen wir entweder die gemeinsam zu recherchieren oder wir schreiben uns das auf und dann können wir das in Ruhe nachlesen oder uns austauschen und dann wieder mit den Kindern zu besprechen.
Ja. Und habt ihr denn, das klingt irgendwie alles super harmonisch und das klingt sehr schön, habt ihr auch Diskussionen über solche Themen? Also ich weiß auch nicht, gibt es irgendwie Streit oder gibt es Wünsche von deinen Kindern, wo du sagst so, nee, das essen wir aber nicht. Gibt es solche Situationen auch?
Ja, klar, also ich glaube, in keiner Familie ist es nur super harmonisch und gerade am Essenstisch gibt es da auch immer hektische Diskussionen. Bei uns ist es tatsächlich so, dass ich sehr lange eigentlich alleine vegan mich ernährt habe und der Rest der Familie AllesesserInnen waren. Und wir kochen jetzt seit 3 Jahren ist das ungefähr, dass wir zu Hause wirklich vegetarisch kochen und zu 90% eigentlich vegan. Und natürlich gab das bei den Kindern, gerade bei den Großen, am Anfang so vielleicht Unverständnis. Und wir haben da aber einfach auch ganz ehrlich mit ihnen diskutiert und gesagt, hey, wir wollen einfach keine tierischen Produkte kaufen, wir wollen das nicht unterstützen und wir haben einfach die Regelung, dass sie außerhalb also außer Haus, wenn sie dort essen, dürfen sie einfach das essen, worauf sie Lust haben und dass sie dort auch keine Einschränkungen haben. Und da kann jeder und jede einfach selbst entscheiden. Und mit dieser Variante fahren wir eigentlich sehr gut. Und also mich stört das ehrlich gesagt auch gar nicht, wenn ich weiß, hey, mein Kind isst außerhalb vielleicht mal eine tierische Wurst oder so, ist für mich kein Problem.
Es geht ja vielleicht auch eher um so eine Grundhaltung, die man mitgibt, ne? Also da ist vielleicht so eine einzelne Wurst dann gar nicht so entscheidend.
Ja, und ich möchte Ihnen auch wie nicht die Freude nehmen am Essen. Essen soll Spaß machen, Essen soll bunt sein und vielfältig sein. Und Sie dürfen auch merken oder feststellen, dass es zu Hause zum Teil anderes gibt als außerhalb oder beim Freund oder der Freundin. Und ich möchte dort auch nicht so das Soziale vom Essen generell Ihnen nehmen, auf gar keinen Fall. Und auch keine Lebensmittel kategorisieren in gut oder schlecht. Das finde ich wirklich ganz wichtig, wenn man vegan und Kinder zu Hause hat.
Seit wann lebst du selber vegan?
Das sind jetzt circa 8 Jahre und ist noch schwierig zu sagen, weil es bei mir wirklich ein Weg war. Also ich wurde nicht von heute auf morgen vegan. Als ich 15 war, hatte ich einige gesundheitliche Probleme und startete dann so den Weg mit Lebensmittel ausschließen. Und dort waren die Alternativen auch noch sehr, sehr rar. Also da gab es noch nicht so viele alternative Produkte, wie das heute ist. Und das ist natürlich heute viel einfacher auch.
Und kannst du das so ein bisschen zurückverfolgen? Das finde ich nämlich immer ganz spannend, weil du es jetzt gerade auch sagst, es gab noch nicht so viele Produkte, wie deine vegane Ernährung am Anfang war und wie sie sich sozusagen bis jetzt verändert hat. Weil ich glaube, da machen viele VeganerInnen echt auch so eine ziemliche, Geschmacks- und Koch-Zubereitungsevolution durch.
Ja, total. Also ich finde auch die Qualität von den Produkten hat natürlich total zugenommen. Und ich mag mich noch erinnern, also das Erste, was ich umgestellt habe, ist auf Pflanzenmilch. Und das Angebot war einfach entweder Reisdrink oder Sojamilch. Und beides schmeckte total schlecht. Und da hat sich einiges getan und ich sage auch immer meinen KundInnen, bitte probiert euch dort einfach durch das Sortiment, weil du kannst nicht sagen, Hafermilch zum Beispiel schmeckt mir nicht, weil jede Hafermilch schmeckt anders und vielleicht stehst du eher auf die oder die. Es ist ein Ausprobieren und ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich heute viel bunter esse, als es am Anfang war. Und dass es auch einfach sehr viel Spaß macht. Ja, am Anfang war ich schon mit viel Kritik auseinandergesetzt und so Sprüche wie, ja, jetzt kannst du nur noch Beilagen essen, war natürlich schon so an der Tagesordnung. Aber heute muss ich sagen, ja, es sind einfach nicht nur Beilagen, sondern mein Teller ist meist bunt und macht sehr viel Spaß.
Woher kam die Kritik so? Also ist das, und kommt die heute auch noch?
Als Veganer und Veganerin bekommt man immer wieder Kritik, denke ich. Und früher war die schon so eher aus dem direkten Umfeld, sage ich jetzt mal. Und wurde dann halt auch oft abgestempelt, wenn man außer Haus essen wollte, dass man etwas heikel ist oder sich nicht so anstellen soll und so weiter. Und heute treffe ich da ehrlich gesagt auf sehr viel Verständnis, auch in meinem direkten Umfeld, in der Familie, im Freundeskreis und sehr, sehr viele Menschen, die sich auch Mühe geben, wenn wir eingeladen sind und sich auch dadurch mit der veganen Ernährung ein bisschen auseinandersetzen.
Und dann hast du dich ja entschieden, dich diesem Thema irgendwie auch beruflich zu widmen. Wie kam es dazu? Und welche Rolle spielt es vielleicht auch in deinem Leben, dieser Blog Lila Karotte?
Genau, also ich habe mich 2016 dazu entschieden, meinen Bürojob aufzugeben, weil ich einfach keine Erfüllung mehr darin fand und habe mich das erste Mal beruflich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt. Zuerst bei einem Verein und dort machte es mir sehr viel Spaß, aber merkte auch ganz schnell, dass es mir viel zu theoretisch ist, die Arbeit. Und dann habe ich ein eigenes Projekt gegründet auf einem Biohof hier in der Schweiz, wo wir überschüssiges Gemüse verarbeitet haben und in haltbarere Produkte verarbeitet haben, um dann wieder so in den Kreislauf zu bringen bei diesem Biohof. Und das habe ich ein paar Jahre gemacht und im 2019 habe ich mich dazu entschieden, selbstständig zu machen. Ich habe begonnen, Kochkurse zu geben für Kinder und für Erwachsene und es hat sich sehr schnell einfach auch gezeigt, dass ich nebst der Arbeit auf dem Biohof einfach nicht beides machen kann, nebst den Kindern. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich mich voll selbstständig mache.
Wenn du jetzt sagst, du gibst auch Kochkurse, gibt es so Tipps, die du hast, wie man mit seinen, also es ist ja sozusagen nicht nur die Frage, wie man mit seinen Kindern über diese Themen irgendwie gut spricht, sondern auch, wie man seine Kinder so ans Essen, ans Kochen, an Lebensmittel so mit heranführt. Hast du da so Tipps, dass man die quasi involviert in der Küche?
Ja, ich finde das persönlich sehr wichtig, weil Kinder haben meistens großes Interesse an den Lebensmitteln und auch am Kochen und dass man sich dort einfach auch getraut, ein Kind mitzunehmen und ihm lernt, richtig Gemüse zu schneiden und Gemüse zu waschen und dass sie mit den Händen etwas machen können, dass sie lernen, dass Gemüse aus der Erde kommt und noch dreckig ist und dass sie dort auch experimentieren können. Und ja, was sich dort anbietet, ist auf jeden Fall am Anfang zu begleiten, sich ein gutes Messer für Kinder zu organisieren, damit das auch sicher ist, das Schneiden. Und dann ja, möglichst einfache Gerichte sich raussuchen und so zu starten.
Und wenn du jetzt selber kochst oder vielleicht generell, wenn du jetzt vegan und nachhaltig lebst, was sind so Hürden, an die du stößt oder was sind Punkte, wo du das Gefühl hast, oh, das selbst, das kriege ich selber auch noch gar nicht so ideal hin?
Ich muss sagen, im Alltag, so in meinen eigenen vier Wänden, ist das eigentlich alles sehr unproblematisch und sehr eingespielt. Was ich manchmal merke, ist, wenn ich außer Haus bin, mittlerweile gibt es sehr viele vegane Alternativen in Restaurants und so weiter und dort muss ich manchmal über meinen eigenen Schatten springen, falls das mal nicht der Fall ist, dass ich dort nachfrage und auch aus meiner Komfortzone etwas rauskomme. Aber ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass wenn man wirklich fragt und dann sind die Menschen auch offen und interessiert und meistens gibt es ja etwas Veganes und das muss nicht immer nur Pommes mit Ketchup sein.
Aber das ist eigentlich ein guter Tipp, weil ich glaube, man tendiert dann dazu, dass man denkt, okay, nee, hier gibt's nichts für mich oder ich muss jetzt Kroketten essen oder so. Ich meine, es gibt ja in ganz vielen Restaurants mittlerweile schon ja auch Alternativen und so, aber das ist immer so ein bisschen klischee-mäßig, diese Pommes oder Kroketten oder nur Salat. Aber ich glaube schon, dass dieses tatsächlich Nachfragen und sozusagen dafür auch so einen Raum aufmachen und sagen, mir fehlt hier was, ich teile euch mit, es fehlt eigentlich was in eurem Angebot und könnt ihr mir vielleicht was Besonderes speziell machen. Es ist schon eine kleine Überwindung auch, ne?
Ja, ich denke schon, dass das eine Überwindung ist für viele Menschen da draußen, aber ich möchte auch immer die Menschen ermutigen, wirklich nachzufragen, auch wenn es ein aus der Komfortzone ist. Aber erstens kann man auch die Nachfrage quasi signalisieren und ich denke auch immer, je mehr Menschen nachfragen, desto realistischer ist auch die Chance, dass ein Restaurant sagt, ja okay, dann bieten wir Milchalternativen zum Beispiel zum Kaffee an oder wie auch immer. Und ich habe auch oft die Erfahrung gemacht, dass die Küche wirklich Spaß hat, mal etwas anderes zu kreieren und die meisten Köche und Köchinnen da auch sehr offen sind.
Ist dieser vegane Lifestyle und die Nachhaltigkeit, ist das für dich was so ganz natürlich kommt, wofür du das Gefühl hast, du musst dich nicht anstrengen? Oder ist das was auch ein bisschen einfach mit einer Entscheidung und dann auch einer Disziplin zu tun hat?
Nein, mittlerweile ist es so, dass das ganz natürlich ist und selbstverständlich auch und dass ich mich da nicht groß anstrengen muss oder mir überlegen muss, so, was könnte ich jetzt noch kochen, dass ich nicht immer dasselbe esse oder so. Das geht eigentlich wirklich Hand in Hand und ich glaube auch oder behaupte auch, dass es meinen Kindern bis jetzt nie langweilig wurde, was das Essen bei uns zu Hause angeht. Hat sich jedoch also noch niemand beschwert und die freuen sich auch immer, wenn es mal etwas Besonderes gibt. Und ich mache ja auch bei meinem pflanzlichen Küche Caterings und dort sind sie auch immer sehr begeistert und freuen sich, wenn sie etwas davon abbekommen, wenn es mal etwas Besonderes gibt. Also nein, das geht eigentlich wirklich so, nach so langer Zeit geht das wirklich einfach sehr spielend.
Und vielleicht können wir noch einmal so ein bisschen Richtung Abschluss auf so eine Metaebene schauen oder ein bisschen von weiter oben schauen. Was würdest du sagen für dich persönlich, warum ist das eigentlich so wichtig? Warum ist das so wichtig, sich mit den Lebensmitteln zum Beispiel vom Feld bis auf den Teller zu beschäftigen? Warum, was haben wir davon? Vielleicht magst du es nochmal so ein bisschen in deiner Wahrnehmung formulieren.
Ja, sehr gerne. Also ich denke, klar, auf der einen Seite interessiert vielleicht nicht jeden Menschen genau gleich. Das ist auch völlig in Ordnung und nicht jeder Schritt von der Karotte zum Beispiel muss verfolgt werden, auf gar keinen Fall. Aber ich denke, wir machen uns bei so vielen Sachen Gedanken, die wir kaufen, sonst konsumieren. Ist das gut oder schlecht? Und warum sollten wir das beim Essen nicht tun? Weil Essen und Lebensmittel sind so ein großer Bestandteil von unserem Leben, haben eine krasse Auswirkung auf unser Sein und auf unsere Gesundheit auch. Und deshalb finde ich, macht es Sinn, sich zu informieren, woher kommt dieses Gemüse oder dieses Lebensmittel allgemein. Was könnte ich verbessern oder ist es vielleicht, ja, vielleicht ist es einfacher für mich, jede Woche zum Markt zu gehen, wo ich auch nur das einkaufen kann, was ich auch wirklich in einer Woche oder an einigen Tagen in der Woche verwende. Auch gerade das Thema Lebensmittelverschwendung ist halt ein sehr großes Thema und ja, dass man sich dort wirklich ein Bewusstsein schafft und ja, dass manchmal kosten Lebensmittel einfach ein bisschen mehr, wenn man gute Lebensmittel und Bioqualität einkaufen möchte. Und ich weiß auch, dass das ein Privileg ist, auf jeden Fall. Aber ich würde einfach sagen, dass sich das schon rein gesundheitlich einfach lohnt und dass man einfach auch etwas für die Erde und den Planeten und für das Klima machen kann.
Hast du noch einen Lifehack aus deinem persönlichen Alltag gegen Lebensmittelverschwendung?
Ja, also wir machen immer einen groben Wochenplan, dass wir uns überlegen, was möchten wir kochen diese Woche. Dort können die Kinder auch mitbestimmen, wenn sie sagen, sie möchten endlich wieder mal Pfannkuchen essen zum Beispiel. Das dient auch dazu, dass man nicht immer dasselbe isst natürlich, dass man ein bisschen Abwechslung reinbekommt und dass man möglichst ja auch eine gute Übersicht hat, was muss vielleicht verbraucht werden aus dem Kühlschrank. Ich kaufe immer für eine Woche und mehr ein und dann habe ich auch die Übersicht, dass nichts schlecht wird und dann können auch Reste essen sehr gut eingeplant werden oder Reste, die man wieder zu einem neuen Gericht verkocht.
Dann komme ich zu einer Frage aus unserer Community. Das machen wir nämlich immer, dass wir zum Ende des Podcasts hin stellen wir immer eine Frage aus der Community. Und das ist diesmal eine Frage von Chiara. Und sie fragt, welches vegane Produkt wünschst du dir in deinem Supermarkt um die Ecke? Was fehlt dir noch?
Ganz schwierig, weil ich habe wirklich in meinem Alltag das Gefühl, dass mir nichts fehlt, weil ich habe meine liebste Milchalternative gefunden. Ich habe eine tolle Tofu-Alternative gefunden. Allgemein muss ich sagen, dass ich nicht so sehr auf diese fleischalternativen Produkte stehe, weil es mir einfach oft zu echt ist, sage ich mal. Und was ich ganz lang gesucht habe, ist eine Lachsalternative, habe ich tatsächlich dann irgendwann selbst gemacht. Und das ist wirklich etwas, was ich sehr, sehr mag und das auch die Kinder sehr mögen. Aber sonst habe ich echt das Gefühl, dass ich auf nichts verzichten muss.
Aus was machst du Lachs selber? Aus Karotten oder?
Ja, genau, aus Karotten, genau. Und das, das mögen die Kinder sehr gerne und das ist auch bei meinen Caterings immer sehr beliebt.
Dann habe ich ganz zum Abschluss noch drei schnelle Fragen an dich. Und zwar die erste Frage: Wie soll unsere Welt 2050 aussehen?
Ja, ich wünsche mir, dass die Welt wieder viel mehr wachsen kann, dass sie bunter wird, dass möglichst viele Menschen sich mit dem Thema Nachhaltigkeit und Tierleid auseinandersetzen. Ja, und einfach der pflanzenbasierten Ernährung eine Chance geben.
Und wenn du jetzt drei Generationen in die Vergangenheit zurückreisen könntest, Zeitmaschine also, welchen Tipp würdest du den Menschen geben?
Dass man sehr gut auf tierische Produkte verzichten kann, dass man nicht Angst haben muss, eine Mangelerscheinung bekommen zu müssen und dass man pflanzliche Lebensmittel auch sehr gut in den Alltag integrieren kann, dass man ausgewogen sich ernähren kann und dass das Wissen von Saisonalität und wie verarbeitet man Lebensmittel, dass sie haltbar sind, dass man das einfach, dieses Wissen möglichst viele Generationen weitergeben kann. Das ist so ein Wissen, das einfach sehr, sehr schnell verloren ging und sehr schade ist.
Ja. Und dann meine allerletzte Frage: Was ist dein liebstes Familienrezept oder euer liebstes Familienrezept zu Hause vielleicht?
Bei 5 Personen ist das immer so schwierig, ein Rezept, das alle sehr gerne mögen. Aber bei uns ist es wirklich Pfannkuchen. Wir sagen in der Schweiz Omelette. Und Pfannkuchen mit Spinat oder Pilzfüllung, das ist etwas, was alle gerne mögen. Oder Spätzle.
Oh, lecker. Spätzle. Und macht ihr denn, aber eigentlich ist es ja Käsespätzle, macht ihr das denn dann in irgendeiner veganen Variante oder?
Nein, in der Schweiz kennen wir das tatsächlich nicht so als Käsespätzle, sondern einfach Spätzle und dann gebraten oder nicht gebraten. Und das ist so das typische Herbst-Winter-Essen mit Rotkraut und Rosenkohl und so. Und unsere Kinder mögen das tatsächlich sehr gerne. Entweder mit Pilzsoße, passt auch sehr gut im Herbst, oder mit Apfelmus.
Ah, lecker. Okay, das heißt, ihr musstet das gar nicht anpassen.
Nee, und also die Spätzle machen wir einfach ohne Eier, mit ganz normal mit Milchalternative und mit Dinkelmehl und das passt sehr gut.
Da, jetzt habe ich richtig Appetit bekommen. Nicole, toll, dass du da warst. Danke für deine Zeit. Schön, dass du im Podcast bei uns warst. Und natürlich auch danke fürs Zuhören. Hört gern in unsere anderen Folgen rein und macht es gut.
Ich bedanke mich bei dir. Vielen Dank, darf ich dabei sein.
Ja, schön, dass du da warst.
Tschüss.
Tschüss.